Das Thema lautet also das Geschenk des Heiligen Geistes. Ich habe einen Tausch mit morgen Vormittag vorgenommen und spreche dann morgen Vormittag über das Geschenk der Sohnschaft. Es steht ja schließlich Änderungen vorbehalten auf diesem Programm und auch daran möchte ich mich halten. Das Wesen des Heiligen Geistes, das Geschenk des Heiligen Geistes. Ich möchte von seinem siebenfachen Wesen und von den verschiedenen Namen sprechen, die der Heilige Geist in der Bibel hat. Der Heilige Geist ist ein siebenfacher Gottesgeist, eine siebenfach gefächerte Fülle. Wir wissen, dass die Zahl sieben im Worte Gottes eine große Rolle spielt. Gottes Wort ist siebenfach geläutert und das hat wohl auch etwas mit diesem siebenfachen Geist zu tun. Sieben Schöpfungstage, Gerichtszyklen von je sieben in der Offenbarung. Die sieben begegnet uns sehr oft, die Zahl eines göttlichen Abschlusses. Offenbarung 1, Vers 4 heißt es, Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Kleinasien, römische Provinz Asia, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die angesichts seines Thrones sind, und von Jesus Christus. Da wünscht also Johannes den sieben Gemeinden Gnade und Friede vom Vater, vom Geist, vom Sohn. Und dieser Geist wird hier vorgestellt als die sieben Geister Gottes, die angesichts seines Thrones sind. Es gibt Auslegungen des Buches der Offenbarung, da werden diese sieben Geister als sieben kosmische Elementargeister vorgestellt. Das kann ich aber nicht glauben. Ich glaube, dass hier ganz gewiss der Heilige Geist gemeint ist und nicht irgendwelche kosmische Elementargeister, was immer das sein mag. Und zwar aus einem bestimmten Grunde bin ich dessen ganz sicher. Weil hier nämlich steht, Gnade euch und Friede. Vom Vater, von den sieben Geistern, von Jesus Christus. Gnade und Friede möchte ich nicht haben von kosmischen Elementargeistern. Die können mir nicht Gottes Gnade und Friede geben, aber der Heilige Geist kann es. Und nun wird er uns ja auch geschildert in Jesaja 11, Vers 2 als dieser siebenfache Geist. Da werden uns sogar die sieben Namen genannt. Ein Geist ist es ja, Epheser 4, Vers 4, und doch sieben, so wie wir sprechen von der göttlichen Trinität, Dreieinigkeit, einer und doch drei Personen, so können wir auch von einer Siebeneinigkeit des Heiligen Geistes sprechen. Und wenn Filbert ein Buch geschrieben hat, der Dreieine, dann könnte er ja auch mal ein Buch schreiben, der Siebeneine, und sich da näher befassen mit diesem siebenfachen Gottesgeist. Und vielleicht sind da auch interessante Beziehungen zur Schöpfung. Ja, wie heißen denn die sieben Geister Gottes? Nicht auf jede unserer neugierigen Fragen kriegen wir in der Bibel eine Antwort, aber auf diese Frage bekommen wir eine Antwort. Sie werden uns mit Namen genannt in Jesaja 11, Vers 2, wo die Rede ist von dem Geiste, der ruhen wird auf dem Gesalbten, auf dem Christus. Eine messianische Weissagung, die hinzielt auf Jesus. Das geht von Weihnachten auf Pfingsten. Jesaja 11, Vers 1, Weihnachten. Jesaja 11, Vers 2, Pfingsten. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais. Und da ist ja ein Weihnachtslied danach gedichtet worden. Es ist ein Ros entsprungen. Ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais oder Jesses, des Vaters von David. Und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Gemeint ist Jesus, unser Herr und Heiland. Und auf ihm wird ruhen, also nicht nochmal gelegentlich kommen und ihn wieder verlassen, sondern ruhen. Der Geist des Herrn, der Geist Jahwes, Jehovas, des Unwandelbaren, des Seienden, des Unendlichen, dessen, der sich nie ändert. Das ist der Sinn von Jahwe, Jehova. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Unwandelbaren, des Herrn. Und dann achten wir bitte mal drauf, wie 2 und 3 durch ein und verbunden sind. 4 und 5, 6 und 7. Solche kleinen Dinge sind in der Bibel auch sehr wichtig. Achten Sie immer auch auf die kleinen Dinge in der Bibel. Dazu braucht man allerdings eine wörtliche Übersetzung. Und Sie sollten neben Ihrer Lutherbibel 1984, die gehört ja so zur Ausrüstung fast jedes Deutschen sowieso. Da zur Allgemeinbildung gehört das ja fast, dass man eine Lutherbibel besitzt. Und außerdem sollten Sie aber, wie manche einen Zweitwagen oder eine Zweitwohnung haben, sollten Sie eine zweite Bibel haben. Und da empfehle ich die Elberfelder als immer noch die wörtlichste Vollbibel, die trotzdem in einem verständlichen Deutsch geschrieben ist. Ob Sie die revidierte nehmen oder die unrevidierte, sei Ihnen überlassen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, Jahwes, Jehovas, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht, Jahwes. Das wäre ja nun auch ein Lieblingsthema für unseren lieben Arthur Muhl. Kommt er wohl in diesen Tagen? Ja, schön, dass er in seinem hohen Alter das Wort sagen kann. Und Bruder Muhl habe ich öfter darüber reden gehört in Arosa und anderswo. Und der Vergleich drängt sich hier auf mit dem siebenflammigen Leuchter. In der Mitte, wenn wir von der Mitte ausgehen nach außen hin, können wir uns das gut vorstellen, ein Arm senkrecht in der Mitte und dann ein gebogener Doppelarm und noch ein gebogener Doppelarm und noch einer. So gehen wir von innen nach außen, in der Mitte einer. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Zweitens und drittens, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht, Jahwes. Bruder Muhl hat gesagt, das verhält sich zueinander, was auf der linken Seite ist und auf der rechten Seite, wie Theorie und Praxis. Das gehört jeweils zusammen. Dieser Geist ruhte in seiner Fülle auf dem Herrn Jesus, so wie in Lukas 4, Vers 1 steht, dass er bei seinem Auftreten voll Geistes war. In der Fülle des Geistes, das heißt, alle sieben Flammen brannten. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, aber auch dann der Geist der Weisheit und des Verstandes. Die sind durch ein Und verbunden. Was nützt uns Weisheit, wenn wir keinen Verstand haben, mit dieser Weisheit umzugehen? Was nützt einem ein Universitätsstudium und meinetwegen ein Doktortitel, wenn er es nicht in die Praxis richtig umzusetzen vermag, ob als Seelsorger oder als Arzt oder was auch immer? Der Geist des Rates und der Kraft. Was nützt ein guter Rat, wenn ich keine Kraft habe? Wenn vor dem Hauptbahnhof in Karlsruhe oder Stuttgart oder irgendwo ein altes Mütterchen steht mit zwei Koffern, können Sie mir bitte sagen, wie ich da und da hinkomme? Ja, gehen Sie da links und dann wieder rechts. Ja, woher nehme ich die Kraft? Da ist besser, man hilft ihr anpacken. Und der Geist Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist, was nun für unsere Erkenntniskreise, diese sechste und siebte Art des Heiligen Geistes, manche haben sich schon ein bisschen gestoßen und geärgert. Aber wenn wir uns ärgern an Gottes Wort, dann müssen wir bei uns mal fragen, ob bei uns was nicht stimmt. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht. Was? Furcht? Mit Furcht haben wir doch nichts mehr zu tun. Wenn der Geist in der Fülle auf uns ruht, Furcht ist nicht in der Liebe. Und da können wir eine Menge Bibelzitate bringen. Aber es gibt zweierlei Furcht. Eine knechtische, sklavische Furcht, Höllenangst, mit der hat ein Gotteskind fürwahr nichts mehr zu tun. Aber es gibt auch eine sehr gute Furcht. Schade, wenn die fehlt. Wie sagt doch Paulus auch in Epheser 5, einander untertan in der Furcht Christi. Gut, wenn das da ist in einer Ehe, gut, wenn das da ist in einer Gemeinde und Gemeinschaft, wehe, wenn das nicht mehr da ist. Wenn die Furcht, die gegenseitige Ehrfurcht fehlt. Und so ist es gerade auch nötig, Geist, ich hätte fast mit Karl Geyer einmal nummeriert, Nummer 6 und 7, der hat es gelegentlich so gesagt, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Gerade wenn wir Erkenntnis aus der Bibel gewonnen haben, dann brauchen wir den Geist der Furcht, nicht der Angst. Aber der Ehrfurcht, dass wir in rechter Weise mit den gewonnenen Erkenntnissen umgehen und machen daraus nicht Schlagstöcke und Mordwaffen, um den anderen eins auszuwischen oder sie totzuschießen, sozusagen geistlicherweise mit unseren Erkenntnissen. Du bist ja gar nichts, du weißt ja gar nichts, wie kann man nur so dumm sein? Bitte machen Sie den Fehler nicht. Gerade wenn Sie von der langen Steinbacher Höhe nach Hause kommen, wie kann man nur so dumm sein? Also, dass man diese Erkenntnis nicht hat, also... Es besteht tatsächlich die Gefahr eines grässlichen Hochmuts und gerade deshalb wird uns hier aufs Butterbrot geschmiert, Erkenntnis und Furcht. Erkenntnis und Furcht, geh vorsichtig damit um, mit den Erkenntnissen. Damit sage ich nichts gegen die Erkenntnis. Oh nein, die sind wichtig. Der Heilige Geist ist ein siebenfacher Geist und auf dem Messias ruhte er in seiner Fülle, auf Jesus schon gleich zu Beginn seiner Tätigkeit, Lukas 4, Vers 1. Wir empfangen den Heiligen Geist nicht sofort in seiner ganzen siebenfachen Fülle. Bei uns brennen nicht sofort alle sieben Lampen des siebenflammigen Leuchters, sondern das ist bei uns ein Wachstumsprozess. Wir können nur nicht anfangen, uns da gegenseitig zu prüfen, also wie viele Lampen brennen oder wie viele Flammen brennen bei dir, 3, 5, 6, 7, 1. Das wollen wir bitte nicht machen, aber ich sage, es ist ein Wachstumsprozess. Das wird gerade im Epheserbrief deutlich. Bei Gott, bei uns ist Gott nicht so unvorsichtig, in Anführungszeichen, uns den Geist ganz in seiner Fülle zu geben. Da würden wir vielleicht manchen Unsinn damit anstellen, als jung im Glauben stehend oder sogar als älter im Glauben. Das ist ein Wachstum. Erst einmal empfangen wir den Geist des Herrn. Und dann kann ich sagen, Herr Jesus, 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Jesus einen Herrn nennen. Niemand kann sagen, Herr Jesus, ohne im Heiligen Geist, steht 1. Korinther 12, Vers 3. Dieses Wort ist für uns heute schwer verständlich. Herr Jesus, das kann doch jeder von uns sagen, oder? Muss man da erst Heiligen Geist haben? Jeder von uns hat das doch wohl schon mal gesagt. Herr Jesus, das ist doch leicht gesagt. Bedenken wir bitte, dass Paulus seine Briefe und die Apostel ihre Briefe schrieben, als es noch kein Staatskirchentum gab, sondern an verfolgte Gemeinden und Gemeinden in Verfolgung. Da allerdings ist es dann nicht mehr so einfach. Sage ich, Herr Jesus, bekenne ich mich dazu, auch wenn vielleicht die Schergen Roms vor mir stehen und sagen, du brauchst nur sagen Fluch über Jesus, dann geht dir's gut. Aber wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann geht dir schlecht. Dann droht Gefängnis oder sogar der Tod. In so einer Lage, da sage ich nicht, Herr Jesus, es sei denn, dieser Geist ist auf mir. Wir sehen im Epheserbrief, wie es ein Wachstum gibt hinein in die Fülle des Geistes, denn in Epheser 1, Vers 13 stellt ja Paulus fest, ihr seid mit dem Heiligen Geist versiegelt. Aber da hatten sie meines Erachtens erstmal nur den Geist des Herrn, denn wenig Verse später betet er ja, dass sie nun weiter erfüllt werden, Epheser 1, Vers 17. Und dann Epheser 3, Vers 16, betet er, dass sie auch Kraft empfangen möchten durch den Geist. Das erinnert an den Geist der Kraft. Und erst in Epheser 5, Vers 18 folgende ist von der Fülle die Rede. Ein Wachstumsprozess. Vielleicht fragt sich jetzt mancher, was muss ich denn nun tun und machen? Ja, ich möchte schon Gottes Geist haben. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Die Antwort von Epheser 1, Vers 13 heißt Hören und Glauben. Das bedeutet allerdings Herzenshören und Herzensglaube. Paulus meint mit Glauben Herzensglauben. Römer 10, Vers 10. Herzenshören, wie Heinrich Langenberg sich gern ausdrückte, und Herzensglaube, Herzensvertrauen, verbindliches Ja zu Jesus. Und dann schenkt er uns auch verbindlich seinen Geist. Und das ist auf Dauer angelegt. Nicht wie im Alten Testament. Das ist eben der Unterschied vor und nach Pfingsten. Vor Pfingsten gab es auch schon gelegentlich Heiligen Geist. Jesus hat die Jünger einmal angehaucht. Nehmet hin Heiligen Geist. Und im Alten Testament gab es auch schon Heiligen Geist. Es gab Gaben des Geistes, prophetisches Reden, aber der Geist, der kam und der ging. Er kam auf Saul, er wich wieder von Saul. Nachher kam ein böser Geist. So ist es eben nach Pfingsten nicht mehr gedacht, sondern bleibende Innewohnung. Wir werden noch drauf kommen. Also ein siebenfacher Geist. Die Grundausstattung, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, nach Epheser 1, Vers 13, durch Herzenshören und Herzensglaube. Und dann kommen wir weiter in seine Fülle hinein nach dem Maße des Glaubens und der Liebe und des Gehorsams. Glaube, Liebe, Gehorsam. Bruder Karl Geier pflegte sich ungefähr so auszudrücken, Gott lässt nicht einmal jemand an den Schalthebeln des Universums herum funktionieren, der nicht erst hier in der Niedrigkeit Gehorsam gelernt hat, ihr Lieben. Gehorsam ist der Schlüssel zu allen Segnungen Gottes. Aber nicht Gesetzesgehorsam, dass ich auf eine Fülle von Paragraphen starre, sondern wie heißt das Schlüsselwort des Paulus, womit er den Römerbrief vorn und hinten einrahmt? Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam. Gehorsam zu dem Herrn, der mich jeden Tag lebendig führt. Ich bin so dankbar, ich muss nicht leben im Gesetzesgehorsam, Alten Bund 10 Gebote und wie viele Gebote haben wir heute? Da kommen vielleicht noch manche dazu in Kirchen und Gemeinschaften, 20 oder 50 oder was muss ich alles halten? Glaubensgehorsam. Gehorsam dem uns führenden Herrn, der uns geliebt hat und den wir wieder lieben. So, nun wollen wir noch einige Namen des Heiligen Geistes einmal betrachten. Nach Jesaja 4, Vers 4 ist der Heilige Geist ein Geist des Gerichts und ein Geist des Vertilgens. Das gehört auch zum Heiligen Geist. Das Wirken des Heiligen Geistes bei uns kann wehtun, wenn er von Sünde überführt, wenn er uns zeigt, wer wir sind im Lichte Gottes. Geist des Gerichts und Geist des Vertilgens. Und wir stellen ja auch fest, dass der Heilige Geist auf Jesus kam bei seiner Taufe in Gestalt einer, wer weiß es, Taube, jawohl. Und auf die Jünger zu Pfingsten kam er da auch in Gestalt einer Taube, in Gestalt feuriger Zungen, Feuer, Feuer, das tut auch weh. Und da ist offensichtlich bei uns manches auszubrennen vom alten Wesen, aber das ist heilsam, wenn es auch mal wehe tut. Wenn es in der Schule Jesu mal weh tut, wenn es in der Überführung durch den Heiligen Geist mal weh tut, haben wir keine Sorge, das ist heilsam, das ist sehr nützlich. Entdecke alles und verzehre was nicht in deinem Lichte rein, ob mir es auch noch so schmerzlich wäre. Die Wonne folget nach der Pein, hat Ter Stegen gedichtet. Geist des Gerichts und Geist des Vertilgens nach Jesaja 4, Vers 4, aber dann auch Geist der Gnade und des Flehens nach Sacharja 12, Vers 10. Geist des Gerichts, das wird nicht jede Übersetzung so bringen, aber das finden Sie in der Elberfelder. Jesaja 4, Vers 4, Geist des Gerichts und Geist der Gnade, Sacharja 12, Vers 10. Gericht und Gnade, so wie ja auch Gott selber ein Gott des Gerichts ist und der Gott aller Gnade. Er ist ein Gott des Gerichts nach Jesaja 30, Vers 18. Elberfelder, und er ist ein Gott aller Gnade nach 1. Petri 5, Vers 10. Ich will mal weitergehen. Was hat der Heilige Geist für Namen im Wort? Geist Christi und Geist Gottes. Römer 8, Vers 9. Steht ein ernstes Wort. Römer 8, Vers 9. Das ist keine Nebensache, ob wir den Heiligen Geist im Herzen haben, wenigstens als Geist des Herrn, oder ob wir ihn noch nicht haben. Bruder Karl Merz hat immer gesagt, der Heilige Geist wirkt erst von außen nach innen und nachher wirkt er von innen nach außen. In der ersten Phase sind wir alle, die wir hier sitzen, denke ich. Denn wo Gottes Wort verkündigt wird, so wie jetzt, da wirkt der Heilige Geist, er wirkt von außen auf uns ein, mit dem Ziel, bei uns eine Wohnung zu bekommen. Und dann kommt es darauf an, ob der Mensch dazu Ja sagt oder sich dagegen sperrt. Wenn wir uns sperren, dann kommt es zu dieser Innewohnung nicht. Wenn wir Ja sagen, dann kann es zu dieser Innewohnung kommen. Und dann fängt er an, Wohnung zu nehmen und von innen nach außen zu wirken. Das ist eine sehr wichtige Frage. Daran entscheidet sich das gesamte Christsein. Christ ist nur, wer den Heiligen Geist hat. Wissen wir denn, was das Wort Christ überhaupt bedeutet? Gesalbter. Christ, ein Stück von Christus selber. Teilhabe an seiner Messianität, Teilhabe an seiner Salbung. Und das Wort Salbung, das ja Johannes mal gebraucht im ersten Johannesbrief, ihr habt die Salbung, das heißt Chrisma. Chrisma ist die Salbung, Krio heißt Salben und ein Christ ist ein Gesalbter. Das heißt, mit dieser Salbung ist Gottes Geist gemeint. Eigentlich dürfte sich nur der Christ nennen, der die Salbung hat, den Heiligen Geist. Aber das kann man natürlich bei irgendeiner Behörde nicht feststellen, wenn da jemand seine Personalien kundtun soll. Was sind Sie? Evangelisch, katholisch? Was schreibst du in die Steuererklärung? VD, Verschiedenes. Und da kann man ja nicht hinschreiben, Gesalbter. Aber bei Gott zählt das. Bei Gott zählt nicht das nominelle Christsein. Das hat sich wohl rumgesprochen bis zu uns oder noch nicht. Bei Gott zählt nicht das Namen Christentum, sondern nur, ist der Heilige Geist in mein Leben gekommen? Hab ich schon Ja gesagt? Sie müssen nicht warten, bis Billy Graham mal wieder kommt, falls er noch mal kommt, sondern das können Sie heute machen. Verbindliches Ja. Also in Römer 8, Vers 9 steht das ernste Wort, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Früher war man auf den Jugendfreizeiten von Geier Heller so kühn, dass man gelegentlich gesagt hat, das mache ich jetzt nicht, keine Sorge, keine Sorge, dass man gelegentlich gesagt hat, wer Gottes Kind ist in unserer Mitte, der steh mal auf. Wer den Heiligen Geist hat in unserer Mitte, der steh mal auf. Und als 1947 so gefragt wurde in Durlach, wer ist Gottes Kind, der soll aufstehen. Ich war ja zwar 10 Jahre früher schon im Zelt von Werner Heugelbach zurückgeblieben in der Kinderstunde und hatte dort auch gebetet, aber sicher war ich meiner Sache nicht. Das können Sie ja nachlesen in dem Buch Nächte voller Feuer, wo Sie auch den Bombenangriff auf Barmen nachlesen können, der sich genau in diesen Tagen zum 50. Male jährt. Ja, ich war meiner Sache nicht sicher und blieb sitzen. Und dann habe ich mich geärgert, maßlos, links und rechts von mir, da stehen die auf. Und ich hatte doch in der Gefangenschaft begonnen, neutestamentliches Griechisch zu lernen. Die steht auf, Gotteskind, und die kann doch bestimmt nicht Griechisch wie ich. Die kennt doch einen Text nicht so gut wie ich. Und ich bleibe hier sitzen, aber ab und eingereiht in die Schlange vor den Sprechzimmertüren der Brüder. Da haben sich nämlich lange Schlangen gebildet. Wie im Wartezimmer eines Arztes standen da 9 oder 10 Jugendliche. Johannes Rau war ja damals auch auf diesen Freizeiten. Und da wartete man, bis man dann nach 2 Stunden drankam und durfte sein Leben Jesus übergeben. Ja, auch ein Schuhmacher bei Karl Geier. Das ist eine freudige Rückerinnerung. Und dann darfst du der Sache gewiss sein. Und dann weißt du, wenn du Ja gesagt hast, sagt Gott auch Ja zu mir und schenkt mir seinen Geist. Wenn auch mal erst nur die Grundausstattung und dann geht es weiter nach dem Maße des Gehorsams. Wir können den Geist auch dämpfen, betrüben, blockieren. Das sagt die Schrift allerdings auch. Und dann gibt es Wachstumsstockungen. Aber wie der Bruder Jugel mit Recht geschrieben hat in einem Artikel, der dann in Gnade und Herrlichkeit, ich glaube in Heft 4 oder 5 kommen wird, einem Fortsetzungsartikel, der Heilige Geist geht heutzutage einen Niedrigkeitsweg, wie Jesus einen Niedrigkeitsweg ging, als er auf Erden war, so der Heilige Geist in uns. Er will bleiben, er soll bleiben. Er zieht nicht aus bei der ersten Sünde. Und ein Gotteskind wird ja die Sünde wider den Heiligen Geist nie begehen. Ein Gotteskind wird nie den Geist bewusst lästern und eiskalt ablehnen. Sonst ist er kein Gotteskind. Denn ein Gotteskind ist ja nur, wer mal Ja gesagt hat. Und bei diesem Ja zu Jesus Christus, das möchte ich auch immer wieder betonen, kommt es nicht an auf unser Bibelwissen. Du kannst einen ganzen Epheserbrief auswendig lernen und bist noch nicht errettet dadurch. Kommt es nicht an auf unsere Gefühle. Du kannst 10 Lieder hintereinander singen, immer schneller und bist dadurch auch nicht errettet. Worauf kommt es denn an? Gefühl ist wichtig, Bibelkenntnis ist wichtig. Aber entscheidend wichtig für die Hingabe an Jesus ist der Wille. Das ist eine Willensäußerung, mit oder ohne Gefühl. Der Wille Schirmacher hat 60 Jahre dem Herrn dienen dürfen am Wort vom 20. bis 80. Lebensjahr. Und er erzählte seine Bekehrung in Ostpreußen. Wir gingen da so zu einer Kinderschultante, sagte er, ich und noch ein anderer junger Mann, und haben unser Leben Jesus übergeben. Und als wir wieder rauskamen, sagte der andere zu mir, ich fühle mich wie neugeboren, ich könnte Halleluja rufen. Und der Wille Schirmacher in seiner nüchternen Art, ich fühle überhaupt nichts. Aber dass das echt war, das hat man ja dann an seinem Leben gesehen, wo er 60 Jahre im Segen wirken durfte. Also mit oder ohne Gefühl, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Gefühl darf dabei sein, Seele darf ein bisschen in Schwingungen geraten, bitte nicht zu viel, das ist auch schon wieder gefährlich. Wissen ist wichtig, Bibelkenntnis wichtig, entscheidend ist der Wille. Nur dadurch werde ich ein Kind Gottes. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der widerstrebt, der weicht aus. Ja, der Heilige Geist hat dann noch weitere Namen. Es ist der Geist aus Gott. 1. Korinther 2, Vers 12. Geist aus Gott. Und der Gegensatz dazu ist der Geist der Welt. Der Geist der Welt. Man merkt es einem Menschen sehr bald an, wenn man mit ihm spricht. Was für ein Geist ist da innen drin? Was ist da für ein Geist? Traditionell fromm, so ein bisschen fromm wenigstens, oder ist das ein Weltgeist, oder ist das ein widerspenstiger Geist? Weltgeist kann sich sehr verschieden artikulieren. Hitler hatte eine Geistesvollmacht, ja, aber nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Teufel. Ein Geist des Hasses und der Demagogie, womit er ein ganzes Volk verführte, in den Abgrund führte. Geist des Hasses, Geist Satans. Der Geist Christi ist der Geist der Liebe. Er wird auch genannt der Geist eures Vaters, Matthäus 10, Vers 20. der Geist des Sohnes und der Sohnschaft. Galater 4, Vers 6 und Römer 8, Vers 15. Da wird uns etwas fast Gleichlautendes gesagt. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Der Heilige Geist ruft in unseren Herzen, Abba, Vater. Und Römer 8, Vers 15 sagt, dann rufen auch wir, Abba, Vater. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft oder Kindschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Das ist eine zärtliche Ausdrucksweise, mein lieber Vater. Zu Gott dürfen wir in ein kindliches Verhältnis der Liebe und der Ehrfurcht und des Gehorsams im Glauben treten. Apostelgeschichte 16, 6 und 7, der Geist Jesu oder auch Heiliger Geist, wird er ja auch genannt, Heiliger Geist. Was heißt das überhaupt? Was heißt überhaupt heilig? Heilig hat eine Doppelbedeutung nach der negativen und nach der positiven Seite hin, negativ abgesondert, aber das allein reicht nicht. Eine positive Bedeutung muss hinzukommen, geweiht, abgesondert und geweiht. Nein zur Sünde, ja zu Jesus. Bruder Adolf Heller sagte so fein, dieses Wort Alten Testaments, dieser Befehl Gottes, seid heilig, denn ich bin heilig, war mir lange eine Drohbotschaft. O Herr, das schaffe ich nicht. Ich soll heilig sein wie du, das schaffe ich nicht. Ich zur Sünde neigender Mensch hier in der Schwachheit des Fleisches, das schaffe ich nicht. Das war mir eine Drohbotschaft, wurde mir aber dann zu einer Frohbotschaft, als ich mal richtig begriff, was heilig heißt, für ihn da sein. Das ist die positive Seite, für ihn da sein. Damit sind dann natürlich auch gewisse Absonderungsprozesse ganz gewiss verbunden. Nein zur Sünde. Aber entscheidend ist das Positive, für ihn da sein. Seid heilig, denn ich bin heilig, das heißt dann, seid für mich da, denn ich bin für euch da. Dann wird aus der Drohbotschaft eine Frohbotschaft. Heiliger Geist, der Geist, der uns absondert, der Geist, der uns aber auch weiht, dem Vater zur Verfügung. Apostelgeschichte 16, 6 und 7 wollte ich lesen in dem Zusammenhang. Da heißt es von den Aposteln, die das Evangelium verkündigen wollten, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geiste verhindert waren, das Wort in Asia, der römischen Provinz Asia, in der heutigen Türkei, zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Der Geist kann in seiner Leitung, über die ich morgen früh weiteres wohl sagen möchte, der Heilige Geist kann in seiner Leitung auch wehren und sagen, stopp, halt, da nicht. Und wie wir hier sehen, nicht bloß bei groben Sünden, sondern die wollten ja nichts Schlechtes, sie wollten Gottes Wort verkündigen, aber der Heilige Geist sagt, nicht da, sondern jetzt will ich euch da rüberführen. Ich will euch nach Europa bringen, auf das Gottes Wort nach Rom kommt und nach Karlsbad Langensteinbach und wo überall hin. Heiliger Geist, Geist Jesu. Und nun zu den Abschiedsreden, wovon wir ja schon gewisse Worte von Bruder Mössinger eben gehört haben. Die Abschiedsreden Jesu in Johannes 14 bis 16 sind besonders kostbar. Menschen, die unter Depressionen leiden, denen empfehle ich, dass sie mal gelegentlich lesen zwei Bibelabschnitte. Kein Ersatz für Arzt, Apotheker, Tabletten. Ich bin kein Arzt, ich kann da nichts verschreiben. Das mag gut und hilfreich sein, aber ich möchte mal zwei Bibelabschnitte besonders für Menschen empfehlen, die unter Depressionen leiden, wo wir einen so freundlichen, liebenden Zuspruch erfahren. Das ist im Alten Testament, Jesaja 40 bis 45. Fürchte dich nicht, ich bin dein Gott, ich bin dein Heiland, heißt es da immer wieder, Jesaja 40 bis 45. Und im Neuen Testament würde ich als besondere Kapitel des Trostes, des Zuspruchs, eben diese Abschiedsreden Jesu in Johannes 14 bis 16 empfehlen. Euer Herz erschrecke nicht, fürchtet euch nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Das sind die Abschiedsreden Jesu und da hat der Heilige Geist zwei besondere Namen. die hat er wohl mehr oder weniger nur dort in den Abschiedsreden. Und das ist einmal der Ausdruck Geist der Wahrheit und dann der Paraklet. Paraklet, ich werde es gleich noch in Deutsch übersetzen. Luther hat gesagt, Tröster, es gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Geist der Wahrheit. Und machen wir uns dabei bitte eines klar. Damit ist nicht nur gesagt, dass dieser Heilige Geist nicht die Lüge redet, sondern die Wahrheit. Das wäre zu wenig. Der Gegensatz zu Wahrheit ist nicht nur Lüge, sondern auch Irrtum, Schein und Schatten. Im Alten Testament wurde vieles schattenhaft dargestellt. Der Heilige Geist bringt nicht nur Abschattungen, der Heilige Geist bringt das Wesen. Also Geist der Wahrheit bedeutet für mich der Geist, der die Gotteswirklichkeit ins Leben bringt. Der Geist, der die Gotteswirklichkeit, das Wesen Gottes ins Leben bringt, wesenhaft, nicht nur als Abschattungen und Abbilder. Geist der Wahrheit, Geist der Gotteswirklichkeit und dann Paraklet. Ja, das kann einmal heißen Tröster, Ermunterer, Ermahner, der uns Zusprechende. Katholische Bibelübersetzungen sagen gern Beistand, das ist auch eine gute Übersetzung. Er ist der Beistand, der Helfende, der Unterstützende, der Paraklet als Beistand. Und der Paraklet kann auch sein der Anwalt, der Sachwalter, geradezu eine juristische Persönlichkeit. In 1. Johannes 2, Vers 1 wird auch Jesus der Paraklet beim Vater genannt. Da heißt es dann auch Fürsprecher. Wenn es um die Person Jesu beim Vater geht, Fürsprecher. Also Tröster, Ermunterer, Ermahner, der Zusprechende, der Beistand, der Helfer, der Anwalt, der Sachwalter. Wollen wir uns mal diese Stellen ein wenig ansehen. Johannes 14, 16 und 17. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Parakleten geben. Einen anderen, was heißt das? Bis dahin war Jesus der Paraklet. Griechisch Paraklet, ich will es auch mal auf Hebräisch sagen, Hebräisch Menachem, Menachem, der Tröster. Griechisch Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene oder Tröster oder Ermahner. Menachem, haben wir das Wort schon mal gehört? Ja, das war doch der Vorname des Begin. Ja, Menachem Begin. Das ist auch ein Messiasname im Alten Testament, Menachem, der Tröstende. Zu trösten alle Trauernden ist ja eines der messianischen Ämter nach Jesaja 61. Menachem, Paraklet, der zu Hilfe herbeigerufene, der Beistand, der Helfer, der Unterstützer, der Zuspruch gibt, wie wir ihn gerade brauchen, sei es Trost, sei es Ansporn, sei es Warnung, Ermahnung, Ermunterung. Bis dahin war Jesus für seine Jünger selber dieser Beistand, dieser Helfer, dieser Ermunterer. Und nun für die Zeit, wo er fortgeht, bis er wiederkommt, schickt er diesen anderen Parakleten. Also der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden von der Zeit seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft ist nicht der weise Mann in Rom, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist, die Person des Heiligen Geistes, ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Deshalb ist es so wichtig, dass dieser Heilige Geist in unseren Herzen wohnt. Johannes 14, 16 und 17, den Geist der Gotteswirklichkeit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. 14, 26 in den Abschiedsreden, der Tröster, Beistand, Ermunterer, aber der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist hat verschiedene Ämter, ein Lehramt, ein Erinnerungsamt, damit wir nicht, wenn wir von der Freizeit nach Hause sind, alles wieder vergessen haben. Oh weh, wo kriege ich schnell eine Kassette her? Der Heilige Geist will auch uns an gewisse Dinge erinnern. Und noch wichtiger als eine Kassette, die mag gut sein und die mag schön sein, aber noch wichtiger als das Abhören einer Kassette ist, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, sodass er uns an gewisse Dinge erinnert. Das müssen keine langen Vorträge sein, sondern dass einige Schwerpunkte der Verkündigung, ich wende mich jetzt an die Freizeitgäste, die Sie hier gehört haben, dass einige Schwerpunkte Ihnen zu Hause vom Heiligen Geist wieder betont wichtig werden. Aber auch der Hausgemeinde gilt es natürlich ebenso. dass der Geist ein Lehramt hat und ein Erinnerungsamt und ein Tröstungsamt. Der Heilige Geist hat große Aufgaben an der Gemeinde. Dann Johannes 15, Vers 26. Diese Jesusworte, die ich hier vorlese, sind ausgesprochen trinitarisch. Nächster Sonntag Trinitatis. Ich habe schon Gotteskinder kennengelernt, die hatten was gegen Dreieinigkeit, die hatten was gegen Trinitatis. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich freue mich über die Dreieinigkeit Gottes. Und es gibt ausgesprochen trinitarische Texte, auch Epheser 1 ist ganz trinitarisch, Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer völligen Einheit der Gesinnung und des Wesens und doch drei Personen, sodass einer den anderen senden und schicken kann. Und ein ausgesprochen trinitarisches Wort Jesu haben wir auch in Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Paraklet, der Beistand, der Helfer, der Tröster, der Ermahner gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist, der die Gotteswirklichkeit ins Leben bringt, der Geist der Wahrheit oder Wesenhaftigkeit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Hier ist immer wieder die Rede Vater, Sohn, Geist, Sohn, Vater, Geist, ausgesprochen trinitarisch. Und dann noch in Johannes 16, Vers 7 und Vers 13, 16, Vers 7, ihr habt jetzt Traurigkeit, sagt Jesus den Jüngern, weil ich von euch gehe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter, Tröster, Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Da werden wir wohl nicht alle gleich Ja dazu sagen. Ach Herr Jesus, wäre es nicht doch besser, du wärst in Person unter uns, wäre das nicht doch besser? Wir haben nur den Heiligen Geist, wir haben nur die Gemeinde Gottes, wir haben nur die Bibel, nur jeweils in dicken Anführungszeichen. Ach Herr Jesus, es wäre mir lieber, du wärst doch praktisch sichtbar unter uns, das wäre doch eine gewaltige Glaubensstärkung. Und wenn ich dann Fragen hätte im frommen Bereich, wie man dies und jenes auslegt, dann muss ich nicht 10 Brüder fragen und kriege 10 Antworten, die sich vielleicht widersprechen. Dann bist du die Autorität, du gibst mir dann die richtige Antwort. Ja, da denken wir wohl nicht richtig über den Heiligen Geist oder anders ausgedrückt, der Heilige Geist spielt in unserem Leben nicht die Rolle, die er spielen sollte und könnte, hat nicht dieses Schwergewicht. Geistesführung, morgen früh will ich noch einiges sagen, aber mir fällt gerade ein Stichwort ein, Wellensalat. Das ist so eine Sache mit der Führung durch den Heiligen Geist. Führung durch den Geist, das wünschen wir uns wohl alle, auch im Alltag, aber auch beim Bibellesen, aber auch beim Beten. Manche sagen, ach, schwer zu erkennen, was Gott will. Der Geist will uns doch führen. Aber wenn du einen inneren Wellensalat hast, dann kannst du die Führung und die Stimme des Geistes überhaupt nicht mehr von den anderen unterscheiden. Als Junge habe ich gerne im Radio gekurbelt und in der Hitlerzeit gelegentlich den englischen Sender gehört, um die Wahrheit zu erfahren. Steht alles in dem Buch Nächte voller Feuer. Und dann wissen wir ja, wenn man keinen ganz guten Radioapparat hat, dann gibt es so einen Wellensalat. Das heißt, die Stimmen, die überschneiden sich und du hörst am Ende gar nichts mehr, ein Durcheinander. Das haben auch manche Christen innerlich. Und wenn du dich sehr viel den Medien dieser Welt hingibst, und dann kannst du bestimmt nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich Geist der Welt, was ist eigentlich meine Seele, was ist eigentlich mein Wunschdenken und was ist die klare, deutliche Stimme Gottes. Das braucht den persönlichen Umgang mit Jesus an jedem Tag. Ich mache kein Gesetz, ich sage nicht so und so viele Minuten, aber nimm dir Zeit für Jesus. Wenn wir nicht den Empfänger innerlich wirklich auf ihn eingestellt haben, auch im Alltag, dann kriegen wir einen Wellensalat. Das gibt dann die Christen, die immer stöhnen und fragen, Herr, was ist deine Führung? Herr, was ist deine Führung? Also Vorsicht vor Wellensalat, Vorsicht vor starker Beeinflussung durch die Medien. Ich sage nicht, du darfst nicht Fernsehen. Ich gucke ja selber gelegentlich, das wäre ja eine Heuchelei. Aber ich sage, Vorsicht vor Wellensalat und schnell und kurz mal die Welt und nimm dir Zeit für Jesus. Vorsicht vor Wellensalat, damit er uns wirklich führen kann, damit wir wachsen in die Fülle des Geistes hinein. Paraklet, Geist der Wahrheit. Nun noch zum Schluss ein paar Ausdrücke, Namen des Heiligen Geistes. 2. Timotheus 1, Vers 7, der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Lesen Sie das Buch von unserem Bruder Mössinger, Neues Leben ist möglich. Da ist ja auch die feine Predigt von Bruder Mössinger und Friedhold Vogel und Dankmar Fischer. Jeder hat sich ein Stück da herausgesucht. Geist der Kraft, Geist der Besonnenheit, Geist der Liebe. Das muss in einem gewissen ausgewogenen Verhältnis sein innerlich. Nicht nur Kraft. Wenn ich höre, ein Bruder, der hat Kraft, der hat Dynamik, oh, hat der eine Dynamik, dann wird man es ja fast Angst. Dann befürchte ich, das könnte ja vielleicht auch eine Schwärmerei werden. Wenn ein Bruder aber nur Besonnenheit hat, immer nur Ordnung, immer nur Ordnung, immer besonnen, immer vorsichtig, das kann auch zu einer Starrheit werden. Und so muss beides ausgewogen da sein, die Kraft und die Dynamik und dann die Besonnenheit und Ordnung andererseits. Und was alles zusammenhält, ist die Liebe. Römer 8, Vers 2, ein Geist des Lebens, Gesetz des Geistes des Lebens. Er ist ein Lebensgeist, das merkt man, wenn der da ist. Also wenn du lange rätseln musst, habe ich vielleicht den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Das kann man doch feststellen, ob sich da Leben regt. Neue Impulse, neue Interessen. Da will einer auf einmal Gemeinschaft haben, da will einer beten, da will einer Gottes Wort lesen und erforschen. Da muss nicht immer der Vater oder Mutter oder Pastor dahinter stehen. Hast du mal wieder, wann kommst du mal wieder, hast du mal wieder gebetet, liest du auch wirklich in der Bibel? Und dann macht man zwangsweise, na ja, um dem Vater oder dem Pastor einen Gefallen zu tun. Das ist kein Mensch, in dem der Geist des Lebens wohnt. Geist des Lebens. Neues Leben, das macht sich bemerkbar. Neue Impulse, neue Triebe. Ein höheres Gesetz hebt das Niedere auf, sagt Paulus in Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das wäre ein Thema für sich. Das kann ich jetzt nicht berühren. Ich will nur sagen, Geist des Lebens macht sich lebendig, macht sich bemerkbar als Lebensgeist, als lebendiger Geist. 2. Korinther 4, Vers 13, Geist des Glaubens. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, wie es in einem Liede heißt. Und da haben wir ja so herrliche Vorbilder schon im Alten Testament, obwohl der Geist noch nicht ausgegossen war zur bleibenden Innewohnung, so hat er doch schon kräftig gewirkt in Glaubensmenschen wie Mose, wie Hiob, wie Abraham, wie Hiskia, wie Daniel. Geist des Glaubens, sodass man auch Glaubenskämpfe kämpfen kann, sodass man glaubend beten kann, wie ein Mose, wie ein Hiskia, auch in großer Gefahr. Geist der Herrlichkeit, 1. Petrus 4, Vers 14. Und dieser Geist der Herrlichkeit soll sogar auf uns zur Ruhe kommen, soll auf uns ruhen. So ist ja auch immer in den Abschiedsreden vom Bleiben die Rede. Wir bleiben in dem Herrn, der Herr bleibt in uns, sein Geist kommt als bleibende Innewohnung. Bleiben. Kein Wackelkontakt, sonntags ja, montags nein, Dienstag wieder neu, bei der nächsten Bibelstunde wieder neu angezündet, so ist es nicht gedacht. Bleibende Innewohnung. Und geben wir Acht, dass wir vorsichtig mit diesem Geschenk des Heiligen Geistes umgehen, pfleglich behandeln, nicht betrüben, dämpfen. Es gibt auch einen Geist der Weissagung oder Geist der Prophetie, Offenbarung 19, Vers 10. Geist der Prophetie, Geist der Weissagung. Heute haben wir keine Propheten unter uns im engeren Sinne. Aber es gibt heute Ausleger des prophetischen Wortes und zuweilen habe ich schon mal den Eindruck gehabt, dass Ausleger des prophetischen Wortes selber wieder zu Propheten wurden. Ich denke an das, was Bruder Ströter, Professor E.F. Ströter, zu Römer 11 geschrieben hat. Da gibt es prophetische Aussagen. In der Zeit des Ersten Weltkrieges oder noch vorher hat er das niedergeschrieben, Anfang dieses Jahrhunderts, dass natürlich Israel wieder in sein Land kommt, dort wieder sich niederlässt und dass es dann Gemeinden gibt von Juden, die keinen Wert darauf legen werden, Glied unserer Kirche zu werden, irgendeiner Kirche, sondern die in ihren eigenen Ölbaum wieder eingepflanzt werden. Und er hat auch schon im Geist vorausgesehen, meinen wir wirklich, dass es unseren Residenzstädten und unseren stattlichen Domen besser ergehen wird, als es Jerusalem gegangen ist, das in Trümmer gesunken ist. Das hat er prophetisch vorausgesehen, nur von der Schrift her, erleuchtet durch den Geist der Prophetie. Oder was ein russischer Mann, Gelesnow, ein russischer Bruder zu Daniel 2 geschrieben hat, oder auch Jakob Kröker zu Römer 1, in Gnade und Herrlichkeit, stand es in Heft 2 dieses Jahres, Märznummer. was Bruder Kröger da geschrieben hat, vor 45 Jahren ungefähr, das zeichnet unsere Zeit und das heutige Ergehen der Völkerwelt wirklich sehr deutlich. Römer 1 von Jakob Kröger in Gnade und Herrlichkeit F2. Sollten Sie mal aufmerksam lesen, aber da braucht man Zeit und Ruhe. Nicht zwischen dem ersten, zweiten Fernsehkrimi am Abend, falls Sie auf sowas Wert legen. Da kann man das nicht geschwind. Erster Krimi, Kröger, zweiter Krimi, so geht es nicht. Sondern da lassen Sie das Ding ganz bitte still und dann konzentrieren Sie sich auf Jakob Kröger. Ich bitte die Überspitzung zu entschuldigen. Ich sage das manchmal etwas überspitzt, damit es deutlich wird. Also zuweilen werden Ausleger des prophetischen Wortes dann selber zu Propheten. Schröder, Gelesnow, Jakob Kröger nannte ich als Beispiele. Zum Schluss noch ein schönes Wort aus Galater 6, Vers 1. Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Sanftmut und Zurechtbringung, indem wir auch in der Lage sein sollen, in Sanftmut zurechtzubringen. Galater 6. Was machen wir, wenn irgendwo was passiert? Sünde zwischen Gottes Kindern, dann entrüsten wir uns. Nein, wie kann aber auch sowas passieren? Und das geht dann leicht auf der Linie, ich danke dir, oh Gott, dass ich nicht bin wie jene. Was sollen wir machen, wenn irgendwo Not ist, auch Sünde in der Gemeinde Gottes? Sofern sich Leute zurechtbringen lassen, soll man sie zurechtbringen, am Boden liegende wieder aufheben. Freilich müssen die auch bereit sein, das tun zu lassen. Aber dann bitte nicht von oben herab, sondern im Geist der Sanftmut. Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht, im Geiste der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Und ich möchte sagen, das ist geradezu eine Lieblingsbeschäftigung des Heiligen Geistes. Das zieht sich durch die ganze Bibel von Anfang bis Ende. Der Heilige Geist will zurechtbringen, zurechtbringen, zurechtbringen. Das ist schon so ganz am Anfang der Bibel, im zweiten Vers der Bibel, wo der Geist Gottes schon schwebt über den chaotischen Wassern der Urflut, wo da etwas eingerissen war. Die Erde wurde ein Tohuwabohu. Ich habe etwas darüber geschrieben in dem Buch Urknall und Schöpfergott, ein ganzes Kapitel darüber, wie der Anfang des ersten Kapitels der Bibel vielleicht zu verstehen sein könnte. Die Erde wurde ein Tohuwabohu und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da war etwas passiert zwischen Vers 1 und Vers 2. Erster Sündenfall in der Geisterwelt und die Erde in Mitleidenschaft gezogen und ein Tohuwabohu. Und nun schwebt da der Geist Gottes und er will aus dem Tohuwabohu zur Ordnung führen, zum Kosmos, zum schön Geschmückten. Und so arbeitet er immer wieder und will zurechtbringen, zurechtbringen, zurechtbringen. Lassen wir uns zurechtbringen und werden wir dann zu Menschen, die das auch selber an anderen tun können. Amen.